Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Einfach mal machen, es könnte gut werden.
Bettina Reuß ist heute mein Gast oder Zugast bei mir im Walkman-Podcast. Bettina hat ein ganz spezielles Gebiet, dem sie sich beruflich widmet. Sie widmet sich hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten. Hallo Bettina, schön, dass du hier im Podcast bist.
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Einladung und dass ich hier dabei sein darf.
Kennengelernt haben wir uns bei den Best Level Days von Jürgen Zwickel vor ein paar Tagen, das erste Mal live. Ich hatte deinen Podcast bei ihm, die Episode ja schon gehört und konnte mir auch ein bisschen was darunter vorstellen, was Scannerpersönlichkeiten und Hochsensible sind. Das Thema kommt ja momentan eigentlich immer mehr so in den Gesprächen oder in die Öffentlichkeit. Wie bist du denn darauf gekommen, zu sagen, ich spezialisiere mich auf die Kombination Hochsensibel und Scannerpersönlichkeiten? Das habe ich so noch gar nicht gehört. Wie kommt das? Eigene Erfahrung und dann einfach gesagt, okay, jetzt habe ich mich so tief reingekniet und jetzt mache ich da was Richtiges draus, was Handfestes, wo auch andere von profitieren können. Oder wie kommt man dazu? So ein spezielles Gebiet.
Wie komme ich dazu? Naja, das hat natürlich eine etwas längere Historie. Ich habe dieses Jahr meinen 50. runden Geburtstag und bin natürlich schon ein paar Jahre mit mir selbst auf der Welt und habe das natürlich von Anfang an im Grunde gespürt, dass ich offensichtlich ein bisschen anders ticke und dachte halt zur Zeit meines Lebens, ich habe einen an der Waffel. So, und das fing dann schon damals mit der Berufswahl an. Ich wollte Pferdewirtin werden, ich wollte aber auch Sterneköchin werden, ich wollte auch Kosmetikerin werden, ich wollte Rennfahrerin werden, als ich gerade so meinen Führerschein gemacht hatte. Und vieles haben meine Eltern unterbunden. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht mit Mitte 20, dann ein Marketingstudium. Und im ersten Job habe ich dann nach 6 Wochen die Kündigung eingereicht, weil ich mir dachte, das ist alles, aber das ist gar nichts für mich. Bin dann ganz gezielt in eine Vertriebskarriere eingestiegen, war lange für die namhafte Industrie tätig. Unter anderem war ich 10 Jahre bei der Firma Pelikan. Und hat dann unterschiedliche Stationen im Vertrieb und war da in leitenden Funktionen unterwegs. Und 2016 bin ich aus dem nationalen Vertrieb raus, weil ich so auf 60, 70 Stunden Wochen so gar keine Lust mehr hatte. Und bin dann hier das erste Mal so stationär intern zu einem Unternehmen, hatte bei BMW als strategischen Kunden. Und ich habe die Jobs eigentlich so Zeit meines Lebens, zumindest nach Pelikan, so immer alle 2, 3 Jahre gewechselt. Also wenn es dann mal oder aus unterschiedlichen Gegebenheiten irgendwie so für mich nicht mehr gepasst hat, dann bin ich gegangen. Es kam auch immer ein cooles Angebot um die Ecke. Und hier in München hatte ich dann BMW als strategischen Kunden. Ich hatte die Vertriebsleitung für 2 Business Units und hatte das erste Mal richtig viele Mitarbeiter, mehr als 100. Und dachte mir das erste Mal nach 9 Monaten und jetzt, obwohl ich sehr viele spannende Projekte bei meinem Kunden hatte. Und da war es mir auch so das erste Mal so richtig bewusst, so ich langweile mich. Und im Zuge von einem Gesellschafterwechsel wurden alle Mitarbeiter intern einmal ausgetauscht, mein Stuhl dann so als letztes. Und das war erstmal irgendwie so menschlich ein Desaster. Jetzt werde ich hier mit 44 plötzlich aus meiner leitenden Funktion rausgekündigt. Was dann? So, dann hatte ich erstmal so ein Jahr lang Findungsphase und es war dann für mich klar, okay, ich muss jetzt die Selbstständigkeit probieren. Ich hatte schon 2010 eine Coach-Ausbildung und eine Trainerausbildung gemacht. Und noch so ein paar andere Ausbildungen, damals eigentlich just for fun. Und hatte dann 2017 und 18 nochmal eine weitere Coach-Ausbildung zum Hypno-Coach gemacht. Und ja, aber dann war immer so die Frage, ja, mit was startest du denn jetzt, wenn ich mich selbstständig mache? Ja, okay, als Coach, aber womit denn jetzt? Ne? So Thema Positionierung ist ja auch immer so ein Thema. Und ich hatte dann das Glück, dass ich, es fällt einem ja dann so zu, was man braucht. Ich konnte hier mit der Selbstständigkeit in München für einen Bildungsträger starten, habe da Karrierecoaching für arbeitssuchende Akademiker gemacht und hatte da so im ersten Jahr, ach, ich hatte es mir damals mal ausgerechnet, das waren also, ich glaube, 103 Coaching-Prozesse begleitet.
103, und, Entschuldigung, 103 begleitet. Das heißt ja, du machst ja nicht irgendwie einen Vormittagstermin, so mal so eine halbe Stunde und dann ist das,
das
ja...
Das war durchgetaktet. Also für die Deutsche Angestelltenakademie konnte ich richtig viel Coachings machen und ich war da sehr frei in dem, was ich tun konnte und habe da auch viel getestet und das hat Spaß gemacht und so hat sich eine Expertise aufgebaut, die ich aber gar nicht als solche erkannt habe. Ne? Und ich dachte dann immer so, ja, könntest du auch Stressmanagement für Stressbewältigung für Manager anbieten, war ja selbst eine von denen. Dann dachte ich mir so, ah nee, da habe ich gar keine Lust mehr. Und dann habe ich es nochmal mit einem anderen Thema versucht, überzeugend präsentieren und verkaufen für Frauen. Ich war ja 17 Jahre im Vertrieb. Habe da aber auch dann jeweils immer in der Akquisephase festgestellt, da habe ich gar keine Lust drauf. Das nervt mich. Warum bin ich denn aus dem Business oder ich sage ja heute immer aus dem System ausgestiegen in die Selbstständigkeit? Mich nervte das. Und na, dann kam ja nochmal irgendwie so Anfang 2020, wir kennen ja alle die Situation, die da war. Da war ich erstmal vor die Herausforderung gestellt, dass erstmal so diverse Aufträge, ich hatte nicht nur für die Deutsche Angestelltenakademie als Freelancer gearbeitet, sondern auch noch andere Auftraggeber, da ist ja erstmal irgendwie so ziemlich viel weggebrochen. So, das heißt, ich musste irgendwie so digitalisieren. Und durch eine Klientin, die irgendwann mal ins Coaching mitbrachte, hier Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das. Da war dann so eine Beschreibung, ich lese mir das durch, das waren so 15 Merkmale, wo ich mir dachte, das beschreibt mich ja in Perfektion. Also so die vielbegabte Scanner-Persönlichkeit. Da hatte ich bis dahin noch nie was von gehört. Und dann fing ich an, mich mal mit vielbegabter Scanner-Persönlichkeit zu...
Entschuldigung, ganz kurz. Also du bist nicht von dir aus drauf gekommen, das hat dir also jemand angetragen und hat dir gesagt, hier, mach dir darüber Gedanken. Das ist ja ein witziger Weg.
Genau, okay. So. Dann dachte ich mir, boah, das beschreibt mich ja total. Dann habe ich mich mal damit angefangen auseinanderzusetzen. Scanner-Persönlichkeit, was ist das überhaupt? Vielbegabung hätte ich mir jetzt niemals irgendwie so zugeschrieben, aber vielbegabte Scanner sind viel interessiert, die haben permanent neue Ideen. Und müssen da immer was Neues machen, machen wenig fertig. Und das sind ja alle so Dinge, die ich Zeit meines Lebens schon so gemacht habe. Das war zum einen, hat mich das zum Erfolg geführt, zum anderen hat es mich auch torpediert. Dann kam noch zum Erkennen, ich bin wohl eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit, kam ich dann oft auf das Thema Hochsensibilität. Da habe ich mich auch vollumfänglich drin wiedererkannt, wo ich mir dachte, okay. Also es fiel dann so wie Schuppen von den Augen, wo ich mir dachte, okay, Learnings. Ich habe keinen an der Waffel. Das war mal das Gute. Und hochsensibel, das dann auch mal so zu verstehen, was bedeutet es, hochsensitiv zu sein. Ich habe Zeit meines Lebens als Kind und auch später immer gehört, oh, sei doch nicht so sensibel, sei doch nicht so nachtragend. Oh, du nimmst dir aber auch alles immer so zu Herzen. Hochsensible Persönlichkeit. Dann bei der vielbegabten Persönlichkeit war immer so, du musst dich doch mal was für was entscheiden. Du kannst doch nicht ständig irgendwas Neues anfangen. Ständig hast du 1000 Ideen und kommst immer mit irgendwas Neuem daher. Und das stand mir auch so, ja, für auf den Weg in die Selbstständigkeit einfach total im Wege, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Also Scanner-Persönlichkeiten tun sich ja ganz schwer mit entscheiden. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich vor einer Käsetheke stehe und meine bessere Hälfte sagt, du kannst dir heute frei was aussuchen. Das ist für mich der Horror. Da gehe ich lieber weg und habe gar nichts. Wenn mir jemand sagt, wollen wir das eine nehmen oder das andere, dann kann ich sagen, okay, wir nehmen das. Ne? Aber so völlig frei zu entscheiden. Das differenziert sich aber auch nochmal im Beruflichen, entscheide ich wahnsinnig schnell. Im Privaten ist es teilweise ein Desaster. Also da führe ich Eiertänze auch mit mir selbst.
Liegt das vielleicht so ein bisschen daran, dass du das im Privaten von einer ganz anderen Schiene aus betrachtest und im Geschäftlichen und vom Privaten her sagst du, ich würde mich auch gerne mal fallen lassen und einfach mal die Entscheidungshoheit abgeben an die bessere Hälfte.
Genau. Oder? Also ja, so auch aus der Vertriebsprägung heraus. Also da bin ich schon zielorientiert, sehr strukturiert. Ich habe auch mein eigenes Unternehmen sehr, sehr strukturiert aufgebaut. Und im Privaten ist es so, wie ich sage, da sage ich auch immer so, da schalte ich dann mal übers Wochenende das Hirn aus. Da mag ich mal nichts entscheiden und keine Struktur und. Genau, und ja, jetzt wenn man so zwei Persönlichkeiten in sich hat, also Scanner, das sind ja so, Scanner sind Sinnsucher. Die suchen in allem, was sie tun, den Sinn. Und wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, du musst ja viele Dinge tun, wo du als Scanner sagst, das macht ja gar keinen Sinn. Wieso soll ich denn eine Tourenplanung abgeben? Ich weiß ganz genau, die heftet mein Chef irgendwo ab. Und ich habe immer zu meinen Chefs früher gesagt, na, wenn sie wissen wollen, wo ich bin, dann rufen sie mich doch einfach an. Ich mache keine Tourenplanung. Das kostet mich eine halbe Stunde Zeit. Da sehe ich keinen Sinn drin. Bringt nichts. Und für Hochsensible muss ich alles stimmig anfühlen. Also die brauchen so ihren Wohlfühlfaktor bei allem. Und
Wie ist das bei deinem Chef dann angekommen, wenn du gesagt hast, nee, rufen Sie mich doch an. So läuft das nicht, oder nicht bei mir. Hat er dann gesagt, juhu, endlich mal jemand, der das von anderen Warte aussieht, oder hat er sich sind die Augen groß geworden und hat dann überlegt, wie er mit ihnen mit dir umgeht, oder wie ging das?
Ja, das war natürlich, waren das immer Diskussionen gewesen, weil ich habe gesagt, ich mache das nicht und auch sehr genau verargumentieren, warum ich das nicht mache. Und er, Schäfer als Vertriebsleiter, wollte halt dann irgendwie so sein Prinzip, und ich gesagt, das bediene ich nicht mit. Also da war ich auch sehr eigensinnig. Hat meine Mutter schon immer gesagt, du bist so eigensinnig.
Also das ist das Typische, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiterhin so, dass das kommt bei Scannerpersönlichkeiten nicht so richtig gut an. Oder?
Genau, so. Und ich konnte mir das damals aber auch so ein Stück weit leisten, weil ich mitunter halt so die also ich sag mal von der Umsatz, von der Zielerreichung her relativ weit vorne war. Und von daher habe ich mir dann auch rausgenommen, da so ein bisschen die Extrawurst zu haben. Das kommt natürlich nicht gut an, das ist klar. Wenn die Diskussion zu doll wurden, das waren dann auch die Zeitpunkte, wo ich gesagt habe, okay, also ich muss jetzt gehen. Das mag ich.
Wenn ich jetzt höre, wie viel Klienten du allein in dieser Anfangszeit da durchgezogen hast, damals bei dieser Firma, was war das? 103 Klienten?
103, ja, das war im ersten Jahr halt die Coachings, die ich durchgeführt habe. Ich habe da ja auch damals als Newbie mehr oder weniger gestartet und ja, dann wurschtelst du da halt erstmal so vor dich hin. Es kam dann eigentlich so 2020 dann so der Durchbruch für mich, dass ich dann mich von der Deutschen Angestelltenakademie, für die ich auch als Freelancer gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, okay, da ziehe ich mich jetzt zurück. Weil im Bildungsbereich hast du jetzt keine großen Stundensätze und habe dann eben so den Fokus auf mein eigenes Business gelegt. Also bin ja tätig als Karrierecoach und Mentaltrainer. Das Mentaltraining habe ich mit reingenommen, weil es mich selbst super interessiert hat. Und weil gerade bei Hochsensiblen und Vielbegabten das Thema Selbstzweifel immer eine Rolle spielt. Durch dieses Anderssein und weil du von außen auch immer wieder reflektiert bekommst, hör mal, irgendwas stimmt ja nicht mit dir. Ja, und ich habe ja heute schon Eltern, die ich berate, wie sie mit ihren hochsensiblen Kindern umgehen. Und ich sage, ja, ich kann die Kinder nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, ja. Das Kind, wenn du nicht auf emotionaler Ebene ansprichst, dann antwortet das halt auch nur, was du gefragt hast. Das ist ganz einfach. Ja. Und weil es gerade so hochsensible und vielbegabte, ich sage immer, das sind Menschen mit einem sehr analytischen, logischen und messerscharfen Verstand, gepaart dann mit dieser ausgeprägten Intuition. Und bei Hochsensibilität, da geht's für mich schon eher in den spirituellen Bereich auch mit rein, weil du da einfach Kanäle hast. Wo kommt denn die Intuition her? Wo kommen die her? Das ist ein Bauchgefühl. Wo kommt das Bauchgefühl her? Woher oder wodurch oder wovon wird das gespeist? Und da sage ich immer, das immer dann auch irgendwo bei den spirituellen Ansätzen. Also das Große und Ganze, woher kommen die Informationen? Woher kommt es, wenn du von der Muse geküsst wirst? Die ganzen alten Dichter, Maler, Musiker der Vergangenheit, die ja wirklich Kompositionen oder Gemälde oder auch Gedichte geschrieben haben, wo so unfassbar viel Gefühl drin liegt. Deshalb sind die ja auch so bekannt geworden. Das ist ja nichts, wo du dich jetzt mal morgens mit dem logischen Menschenverstand hinsetzt und sagst, so, jetzt heute mache ich mal also eine richtig gefühlvolle Komposition oder heute mache ich mal so ein richtig gefühlsausdrucksstarkes Bild, sondern das ist dann, wenn du von der Muse geküsst wirst. Und wo kommt das her? Und da sage ich immer, ja, es kommt von irgendwo her.
Und das ist jetzt dein Einsatzgebiet, weil du berätst ja solche Menschen, die diese Veranlagung, diese Gaben haben, die berätst du ja in puncto berufliche Veränderung, Zukunft, wie sie sich besser durchsetzen können, wo sie sich besser aufgefühlt, aufgehoben fühlen. Hättest du vielleicht nicht auch schon irgendwo im Mittelalter bei dem einen oder anderen Künstler, Musiker, Maler und so weiter und so fort gut ansetzen können, weil viele von denen sind ja mehr oder weniger bettelarm gestorben, egal was sie für ein tolles Werk gebracht haben. Das willst du verhindern, richtig?
Also, was mache ich beruflich? Zu mir kommen ja Menschen, die sagen, ich bin beruflich unzufrieden. Ich habe oder sehe keinen Sinn in dem, was ich tue. Das erfüllt mich einfach nicht. Ja, und alle Menschen kommen ja als Genie zur Welt und bis Abschluss der Schule ist uns das alles abtrainiert. Dann sind wir eigentlich so schön systemkonform. Na, wir erfüllen dann die Erwartungshaltung der Gesellschaft, weil es alle so machen, macht es auch jeder so. Und weil man das so macht, macht man das auch so. Und also wenn ich manchmal, meine Kernzielklientel ist zwischen 25 und 35, also recht jung. Und die erkennen heute schon, das passt beruflich nicht. Ja? Die haben dann halt was studiert, als hieß, ja, da kannst du dann später gut Geld verdienen. Gut Geld verdienen ist ja das eine, aber erfüllt mich das dann auch? Das, womit ich Geld verdiene. Und hochsensible und vielbegabte, die suchen in der Regel nicht nur einen Beruf, die suchen ihre Berufung. Berufung klingt sehr komplex. Das ist auch das, worauf ich mich spezialisiert habe, also mit hochsensiblen und vielbegabten ihre Berufung zu finden. Ich arbeite dann nach dem Ikigai-Modell. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Person, auf der anderen Seite hast du einen Markt. Und ich gucke dann erstmal so, was macht dich denn in deiner Gänze mit deiner Persönlichkeit, mit deinen ganzen wunderbaren Begabungen? Da gucke ich auf die angeborenen Talente. Was sind deine Leidenschaften? Was macht dir Spaß? Weil allein Scanner-Persönlichkeiten sind extrem Spaß- und erlebnisgetrieben. Und da spielen Motivatoren wie Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, Abwechslung, sowohl bei Hochsensiblen als auch bei Scanner-Persönlichkeiten. Beim Scanner kommt dann noch die Herausforderung als Motivator, also als innerer Antreiber dazu, eine große Rolle. Und sowohl Scanner als auch Hochsensible tun sich in einem Angestelltenverhältnis immer schwer, weil der Scanner sucht den Sinn, den findet er oftmals nicht, weil er sehr viele sinnbefreite Tätigkeiten unter Umständen macht. Gerade im Marketing oder in der Werbung, wenn die dann irgendwelche Konzepte machen für Kunden, 3 Stück, werden 3 Konzepte entwickelt und der Kunde sagt dann, im schlimmsten Fall bei allen 3, die sind alle 3 doof, mach mir mal neue. Das heißt, du produzierst ja für die Mülltonne. Ja. Ja. Oder wenn ich jetzt als ganzen Tag nur Excel-Sheets hin und her schiebe. Hochsensible brauchen Menschen. Ja, Hochsensible haben so einen subtilen, so einen intrinsischen Motivator, Menschen zu helfen, das Leben von anderen zu verschönern, zu verbessern und zu optimieren. Und das kann sowohl über eine Dienstleistung, über ein Produkt oder auch über den breit gefächerten Bereich Design sein. Und Berufung zu finden heißt, was sind deine größten Begabungen, die gleichzeitig auch deine Leidenschaften sind? Und diese Dinge arbeite ich heraus, also weil von dem hat jeder mehrere Anteile und daraus baut sich dann die Berufung.
Ich muss mal ganz kurz zwischenhaken. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist die Aussage von dir, dass du sagst, deine Klientel kommt eigentlich aus einem recht eingeschränkten Altersbereich zwischen 25 und 35. Ist es denn nicht so oder auch so, dass sich solche Erkenntnisse, ich bin nicht dafür geboren, das zu machen, was schon über Generationen lief. Du fängst hier bei der Firma ABC an und bleibst da auch, bis du nach 30 Jahren die goldene Uhr kriegst und schon kurz vor der Rente stehst. ist es ja nicht so, dass sich solche Erkenntnisse oder auch, dass sich sowas entwickelt, dass du irgendwann vielleicht erst mit 40, 50 oder was dann feststellst, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, das ist nicht das, ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Ich muss was Neues machen und ich werde hier nicht mehr froh.
Auf alle Fälle. Also ich sage mal, die meisten Kunden, 80% meiner Kunden sind tatsächlich zwischen 25 und 35. Mhm. Natürlich habe ich auch andere. Aber was ich bei der Zielgruppe auch sehe, es ist ja so, das ist ja die Generation Z und Y, wie man das heute nennt. Generation Z sind die heute 20- bis 30-Jährigen. Generation Y sind die 30- bis 40-Jährigen. Die haben schon ein ganz anderes Wertesystem als meine Alterskategorie 40. Mhm. Und ich sag mal, die heutigen 45-Pluser, wir sind noch so ein bisschen geprägt von dieser Nachkriegsgeneration. Und haben noch ein anderes Wertebewusstsein. Das macht man halt so. Ja, und es wird gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und muss der Job Spaß machen? Nein, das machst du, um Geld zu verdienen. Und die Jungen, die ticken da heute ganz anders. Also mein ältester Klient, der ist 61, der ist seit 30 Jahren selbstständig. Der hat jetzt, ist er irgendwie draufgekommen, ich könnte eine Scanner-Persönlichkeit sein. In der Hochsensibilität erkennt er sich auch. Und er sagt, ich habe jetzt nochmal mit 61 richtig Lust durchzustarten, wo ich sage, mega, finde ich total genial. Also, oder auch eine Ende 50-Jährige, eine Promovierte, die jetzt ins Coaching eingestiegen ist, die letzten 30 Jahre im Pharmavertrieb war und hatte da einen mega coolen Job. Die sagt, das geht mir alles so dermaßen auf den Keks heute. Ich mag diese Business-Sprache nicht mehr hören und ich mag jetzt mein eigenes Ding machen. Ich mag jetzt etwas tun, wo ich Menschen helfen kann, wo ich mein Wissen teilen kann und wo ich nachhaltig etwas bewirken kann. Mhm. Und das sind genau die Motivatoren, also so von innen heraus, was Hochsensible und Scanner antreibt. Ich will was bewirken. Jetzt sind wir ja heute so darauf gepolt, dass man sich möglichst anpasst, um schön ins System zu passen. Und ich habe immer den coolen Spruch, würde ich mich verbiegen wollen, dann wäre ich ein Draht geworden. Finde ich so mega. Mhm. Weil das machen die meisten. Anpassen, verbiegen. Und das ist ja das, was einen permanent dann auch unter Stress setzt. Und wenn ich permanent unter Stress und Anspannung bin, bin ich ja nicht wirklich ich. Und das ist das, was ich den Leuten helfe, abzutrainieren, dieses Anpassungsfähige, also anpassungsfähig, ja, manchmal ist das auch eine Kompetenz, die man in Lebensläufe reinschreibt, ich bin anpassungsfähig. Es ist ja grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft, aber wenn ich mich so anpasse, dass ich mich dabei verbiege und gehe faule Kompromisse für mich persönlich ein, dann setzt mich das immer unter Stress und ich helfe den Menschen, ja, wieder dahingehend, dass ich sage, lebe deine Individualität, weil Hochsensible und Scanner sind Individualisten und sie wollen es auch sein. Die wollen authentisch sein und sich authentisch so zeigen, wie sie sind.
Heißt das im Endeffekt, die wechseln jetzt vielleicht doch den ganzen Beruf, die ganze Berufsgruppe, gehen die mehr wieder in ein Festangestelltenverhältnis oder gibt es da vielleicht eine Tendenz hin zu, wenn ich mich verwirklichen will, dann geht das eigentlich nur, wenn ich das auf meine Kappe mache und den Sprung in die Selbstständigkeit wage.
Wie ist deine Erfahrung? Zu 60% coache ich sie Richtung Hybrid Lösung, also Teilzeit angestellt, Teilzeit selbstständig. Wo ich sage, weil bei Hochsensiblen ist es so, die tragen ein sehr, sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis in sich. Ich würde keiner hochsensiblen Persönlichkeit raten, schmeißt jetzt mal alles über Bord und machst dich mal morgen selbstständig. Das würde eine HSP total überfordern. Und das heißt also, ich gucke auch immer, was ist mit dem Bestehenden, was ist mit dem zu machen, was du im Rucksack hast. Also erstmal die Persönlichkeit angucken, das Wertesystem, die Motivatoren, dann auch die Leidenschaften, die Bedürfnisse, die angeborenen Begabungen. Rauszufinden, was kickt mich und wo habe ich richtig Spaß dabei. Das sind Anteile, um dann die Berufung zu bilden. So, und dann gucke ich eben, was hast du im Gepäck? Was kann man daraus für die Berufung bauen? So dass man dann auf der einen Seite hast du die Person und auf der anderen Seite gibt es einen Markt, der kann ja das Angestelltenverhältnis oder die Selbstständigkeit sein. Und so individuell, speziell, wie hochsensible uns Kennerpersönlichkeiten sind. Und es ist auch ein großer Motivator, beispielsweise bei den Hochsensiblen, wenn die mit ihrem eigenen Ding anderen Menschen helfen können. Dann liegt da drin ein sehr hoher Grad an persönlicher Erfüllung.
Mhm. Und gibt's eine Art eine Aufteilung zwischen den Jüngeren und den Älteren, wer in welche Richtung tendiert? Ich meine, jemand, der, sage ich jetzt mal, in meinem Alter ist, so Ende 50, Anfang 60, du hast ja von auch so das eine oder andere Beispiel genannt, die haben ja im Endeffekt schon eine andere Sicherheit im Hintergrund, wollen wir doch hoffen, als jemand, der jetzt mit 25 sagt, okay, ich glaube, ich stelle mal alles auf den Kopf. Gibt es da unterschiedliche Ausrichtungen? Oder ist das denen schon vielleicht schon ein bisschen mehr egal?
Das ist ein bisschen, also nee, das spielt jetzt keinen großen Unterschied, weil wenn ich erkenne, dass meine Berufung in etwas Bestimmtem liegt, dann fühlt sich das ja plötzlich ganz anders an. Ich sage immer, wenn du deine Berufung lebst und damit auch Einkommen erzielen kannst, dann bringst du eine ganz andere Dynamik auf und wirst zwangsläufig erfolgreich, weil es ist das Gesetz von Resonanz und Wirkung. Ob ich jetzt jeden Tag etwas tue, was ich mit Widerwillen mache, bringt ganz andere Ergebnisse, als wenn ich sage, ich gehe jeden Tag mit Motivation und Leidenschaft, gehe ich an meinen Job ran. Und arbeiten fühlt sich für mich nicht wie Arbeiten an. Also das ist auch etwas, was ich halt jetzt seit 3 Jahren erlebe. Natürlich war es jetzt kein Zuckerschlecken, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Gerade schon nicht im Coaching-Markt, weil der ist voll von Coaches, Trainern und Beratern. Ich habe halt mit Hochsensibilität und Vielbegabung mit der Spezialisierung meine Nische glücklicherweise, dankenswerterweise gefunden. Bin auch Teil meiner Zielgruppe. Wenn ich erst Gespräche führe, dann sagen die, meine Güte, endlich versteht mich mal jemand. Ich sage auch immer, ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die gleichgesinnt sind. Da spricht man eine Sprache. Und das ist, ich habe jetzt heute teilweise auch 12-Stunden-Tage. Da bin ich auch am Abend müde, aber das fühlt sich für mich jetzt nicht so an wie früher nach 12 Stunden im Vertrieb, wo ich abends im Hotelzimmer erschlagen war und vielleicht noch einen Wein getrunken habe, um entspannen zu können.
Das ist der Satz, auf den ich auch gerne mal zurückkommen würde. Du hast vorhin ganz am Anfang eine Bemerkung gemacht, du wolltest nicht mehr diese 60-Stunden-Woche haben. Aber ich gehe davon aus, da fehlt eigentlich so die Erweiterung, die 60-Stunden-Woche im Festangestelltenverhältnis. Weil als Selbstständiger, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich eine ruhige Woche habe, dann habe ich die 60 Stunden bei mir in der Selbstständigkeit relativ schnell zu. Aber jetzt auch zurückkommen zu dem, was du gerade eben zum Schluss nochmal gesagt hast. Für mich ist Arbeit keine Qual. Wenn es für mich eine Qual wäre, ich muss jetzt da und da hingehen und die Stunden abreißen und einen Job machen, der mir keinen Spaß macht, dann würde ich das im Leben nicht machen. Dann würde ich Reis ausnehmen oder wahnsinnig werden, was weiß ich was. Aber ich glaube, das ist auch dann immer die Sichtweise, mach dir deinen Job, deine Selbstständigkeit oder das, was du machst, lebst du dafür? Macht dir das Spaß? Bringt dir das Befriedigung und Freude? Oder ist es was du widerwillig tust, nur damit du genug Geld für die Miete und dein Auto auf dem Konto hast? Ich glaube, das ist dann ein ganz entscheidender Punkt, ne?
Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also mir hat vor ein paar Jahren mal einer meiner Ex-Partner gesagt, weil ich habe ihn als Workaholic bezeichnet. Und er sagte, Bettina, für mich ist Arbeiten Leben, wo ich mir dachte, der hat ja mega einen an der Waffel. Der hat ein Rad ab. Für mich ist Arbeit Leben. Mhm. Wo ich mir denke, so, Hilfe. Und ich muss heute noch oft an ihn denken, gerade in dem Bezug, wo ich mir denke, so, der hatte recht. Ich mache das heute genauso. Also für mich fühlt sich Arbeiten halt nicht wie Arbeiten an. Und wenn ich jetzt irgendeine neue Idee habe, ich bin jetzt auch gerade dabei, so meinen eigenen Podcast zu produzieren, macht mir einen, mit Verlaub, Arsch voll mehr Arbeit. Wo ich sage, wo nehme ich denn die Zeit noch her? Also gerade ich als Kenner, wo ich sage, mein Tag könnte 48 Stunden haben, ich würde ihn durchaus gefüllt bekommen. Und was wollte ich jetzt damit sagen? Das Podcast-Projekt. Ja, wieder was Neues und noch mehr Arbeit. Und wann mache ich das? Wann mache ich das noch? Abends, am Wochenende? weil ich auch so jetzt mit meinen Coachings immer so ein bisschen an der Auslastungsgrenze bin und sage so, okay, wie könnte ich denn jetzt noch andere Formate produzieren, damit ich jetzt auch nicht permanent im 1:1 irgendwie so unterwegs bin. Und ich schaue schon drauf, dass ich montagmorgens also frei mache. Das ist so meine Me-Time, die ich als HSP auch unbedingt brauche, um mich so ein bisschen langsam in die Woche einzurufen. Und normalerweise im Moment ist es nicht möglich, auch so am Freitagnachmittag. Also da achte ich heute schon sehr drauf, dass ich mir gerade als, also für meine hochsensible Persönlichkeit, viel Me-Time noch mit einplane, auch in die Wochenstruktur, weil sonst weiß ich, ich überfordere mich. Der Scanner gibt Vollgas, der würde, wie gesagt, also 72 Stunden am Tag füllen und alles Mögliche gleich sofort und jetzt machen. Aber es geht ja nicht. Und bei Hochsensibilität ist es so, du empfängst Gigabytes an Daten im Vergleich zu Normalsensiblen, die Megabytes empfangen, also über die ganzen unterschiedlichen Sinneskanäle. Und das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Und ich merke das, wenn ich mich mal 2 Wochen lang mit meinem Scanner unterwegs, juhu, Gas geben, unterwegs war. Irgendwann sagt die HSP, so, jetzt ist Schluss. Das sind dann die Zeitpunkte, wo ich so richtig schön das Gemisch aus Überforderung, total genervt, gereizt, aggressiv bin, wo ich sage, so am besten zieht man mich dann für 24 Stunden aus dem Verkehr und ich gönne mir totale Ruhe und starre Luftlöcher. Also nichts machen, das ist total wichtig.
Jetzt hast du mir natürlich einen Punkt weggenommen, den ich mir für später noch notiert hatte, mal ein bisschen Werbung machen für den Podcast, der da noch kommt. Wann geht es denn los und wie heißt der überhaupt?
Der Podcast wird heißen Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für die verkannten High Potentials mit Herz und Hirn. Weil als solche betrachte ich Hochsensible und vielbegabte. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, Mensch, willst du damit nicht in den Firmenbereich? Wo ich sage so, nee, im Moment noch nicht. Aber es ist durchaus, würden Firmen erkennen, wie sie Hochsensible besser einsetzen, dann würden die weniger davonlaufen oder ins Burnout laufen. Das ist das Problem bei Hochsensiblen. Die sind falsch positioniert. Die gehen auch so ein bisschen unter. Die trauen sich auch nicht zu sagen, hey, ich fühle mich hier unwohl, ich will woanders hin. Und der Scanner kündigt halt sofort. Mhm. Und würde man die Menschen in einem Unternehmen identifizieren, weil die wirklich sehr exzellente Begabungen haben, wenn man die richtig einsetzen würde, würde man sicherlich mit sehr viel weniger Aufwand sehr viel mehr erreichen, ohne nach KPIs, Zahlen, Daten und Fakten zu gehen. Und ich sage immer, ich kenne beide Seiten. Ich habe früher nur nach KPIs gearbeitet und ich arbeite heute ein bisschen anders, mit Leichtigkeit, mit dem Gesetz von Resonanz und Wirkung. Und das habe ich auch selbst viel mit Mentaltraining, mit der richtigen mentalen Ausrichtung. Und jetzt hat mein Scanner auch gerade wieder so ein bisschen den Faden verloren.
Was ich fragen würde, wenn du jetzt sagst, du machst das noch nicht bei Firmen. Für Firmen hat das ja auch, glaube ich, noch mal eine ganz andere Bedeutung. Du hast dann aus diesen Firmen den einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Gespräch, im Coaching. Und dann kann das natürlich in zwei Richtungen losgehen. Einmal, korrigiere mich bitte, einmal die Firma merkt auf einmal, was sie da für ein Juwel sitzen hat und kann den vielleicht noch ganz anders einsetzen oder pushen. Oder aber der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die merken dann, ich bin hier ja vollkommen falsch und reichen sofort die Kündigung ein. Kann ja beides passieren, oder?
Ja, also ich sag mal, die meisten, die zu mir kommen, die sind so unzufrieden, dass sie entweder schon gekündigt haben ohne Backup oder kurz davor sind. Mhm.
So, dann kommst du so als Feuerwehr damit rein und guckst, was
jetzt. Ja, das ist, dass ich denen dann einfach so den sanften Übergang auch, also Berufung finden ist ja ein Prozess, der 3-4 Monate dauert und wenn die dann sagen, hey, ich würde eher gestern als morgen kündigen, dass ich die dann mental so stabilisiere, dass ich sage, okay, welche Stellschrauben können wir jetzt bedienen, damit du die nächsten Wochen noch aushältst, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann finden wir auch dafür eine Möglichkeit, also wie man den Übergang einfach smooth gestalten kann. Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es hilfreich, da habe ich jetzt auch einen, der als Psychologe bei der MAN arbeitet und da in der Benutzerfreundlichkeit ist, wo man einfach irgendwie so am Mindset verändern, sodass er mit seinem Job da also wieder besser klarkommt. ne, die Perspektive verändern. Das sind die wenigsten. Bei den meisten ist es so, dass die danach eine Neuausrichtung vornehmen, was aber in einem Zeitraum von 1-2 Jahren passieren wird. Also bei so Schnellschüsse, da sage ich immer, geh weg davon. Das sind Prozesse, die sich dann, die sich entwickeln. Also eine berufliche Neuorientierung, die mache ich ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und wenn man jetzt mit dem Alten gar nichts machen kann, dass es in eine ganz neue Richtung geht, braucht es ja teilweise noch Ausbildungen, Weiterbildungen, Fortbildungen. Ich habe jetzt beispielsweise letztes Jahr eine gehabt, die ist eigentlich, die war Wirtschaftsingenieurin, die macht jetzt eine Logopädenausbildung. Die hat mir irgendwann...
Kleiner Sprung, oder? Ganz kleiner Sprung.
Ja, die hat mir dann im Oktober, hat sie mir eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, du, die Ausbildung hat jetzt angefangen, ich bin so happy. Es gibt nicht einfach, was mich nervt. Das ist ein kompletter Unterschied zu meinem BWL-Studium damals. 29-jähriges Mädel. Da habe ich eine andere, die kommt aus dem HR-Bereich. Die macht jetzt aber, es macht sie nebenberuflich eine Weiterbildung zur Tierphysiotherapeutin. Dann habe ich momentan 2 junge Frauen, die sich beide, die werden beide in die Trauerbegleitung gehen. Warum? Die haben beide den Suizid ihres Papas erlebt und mitgemacht. Und die eine ist Wirtschaftsingenieurin, die andere ist BWLerin. Und ich kann es auch gar nicht sagen, wie wir im Laufe des Coaching-Prozesses darauf kamen. Ich habe das irgendwann mal angeboten, weil vielleicht auch ich den intuitiven Impuls dazu gekriegt habe. Und die gehen jetzt beide in die Trauerbegleitung und sagen, hey, das fühlt sich so dermaßen stimmig für mich an. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, in meinem jetzigen Job noch großartig weiterzuarbeiten. Da musst du natürlich dann auch schauen, machst du da diesen smoothen Übergang. Teilweise, wenn sie es im jetzigen Job nicht mehr aushalten können, wo ich dann sage, okay, dann such dir für den Übergang einen Brot- und Butter-Job, sodass dein Einkommen, was du brauchst, Fixkosten, dass alles da ist und dass du dann eine Selbstständigkeit hochfahren kannst. Das ist einfach das, wo die meisten sich in der intensivsten Art und Weise selbst verwirklichen können.
Ja, aber das sind natürlich schon Sprünge und dann gerade noch so ein richtig heftiges Thema Trauerbegleitung und dann vielleicht wirklich aus dem festen Job dann rüberspringen in die Selbstständigkeit eben mit so einem Thema. Uiuiuiui.
Ja, aber ich habe mich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigt, also Trauerbegleitung, Trauerräte. Also es gibt da schon sehr moderne Anbieter, ganz, ganz wenige, aber sehr moderne. Und das wechselt sich da auch gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt auch einen, der aus der Schifffahrt ausgestiegen ist. Also der war lang Schiffsingenieur auf großen Kreuzfahrtschiffen oder Containerschiffen. Der sagt, ich habe da keine Lust mehr. Und der geht jetzt Richtung Speaker. Der war schon im Trainings- und Weiterbildungsbereich unterwegs und sagt, ey, ich liebe das, obwohl er eine höhere Introversion hat. Ich liebe es, vor Menschen zu sprechen, ich mache eine Speaker-Ausbildung. Und der fühlt sich so happy damit und sagt, das fühlt sich einfach für mich stimmig, ich mache das jetzt. Natürlich ist dann ein bisschen so das, du machst ja ganz was Neues und du verlässt ja erstmal das gewohnte Umfeld. Ich sage immer, das ist wie wenn du so auf eine Eisfläche gehst und es sagt jemand, hey, das ist fest. Und trotzdem guckst du erstmal selbst, stimmt das so? Und aber den Mut zu haben und wie ich da eingangs sagte, einfach mal machen, das könnte gut werden. Das war mein Spruch auf meinem Vision Board 2020, weil ja natürlich klar, das erste Jahr der Selbstständigkeit, wo ich mir dachte, oh, Selbstzweifel, kriegst du das so hin? Oh, und dann kam noch irgendwie so Corona und was wird es denn jetzt? Und ich höre ja meine Mutter schon sagen, ich habe es dir ja gleich gesagt, mit Mitte 40 selbstständig machen und.
Eine Frage ganz kurz. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich so den Eindruck, die überwiegende Zahl derjenigen, die bei dir im Gespräch sind oder im Coaching, die sind Frauen. Oder täuscht das gerade?
Das ist von Zeiten zu Zeiten ist das unterschiedlich. Ich würde sagen, es sind 70% Frauen, 30 Männer. Frauen sind tendenziell eher veränderungsbereit als Männer, wobei ich da jetzt nicht unbedingt einen Unterschied machen könnte. Jetzt, wenn Menschen bei mir, weil sie vielleicht nach Karrierecoaching gesucht haben, auf der Website, also wenn die da ankommen und sehen dann auch Spezialcoach für hochsensible, vielbegabte, nee, bin ich beides nicht, dann sind die wieder weg. Und bei Männern, wenn du zu einem Mann sagst, ja, du könntest hochsensibel sein, dann würde er auch sagen, ich, aha, okay. Und also.
Gibt es einen Unterschied, weil du vorhin sagtest, die Älteren, sagtest, die Älteren sind diejenigen, die noch mehr so in alten Werten hängen und dieses Mann darf dies nicht, Mann darf jenes nicht und Frauen sind in der Ecke und in der Schublade. Ist das schon so ein Punkt, wo man sagen kann, also jetzt meine Generation sagt dann wahrscheinlich eher, um Gottes Willen, ich und hochsensibel Gefühle zeigen oder Emotionen, geht ja schon mal gar nicht. Ne? Wir sind nur alles harte Knochen und dann so in der Richtung 25, 30, dann sind sie vielleicht schon ein bisschen offener und sagen, na klar, warum soll ein Mann nicht zu sowas stehen oder so?
Ich würde sagen, das ist eine Erziehungssache. Also okay. Es kommt viel, viel aus Erziehung. Ich hab auch Anfang 30-Jährige, da hat mir neulich mal eine gesagt, dann sage ich, warum hast du denn das studiert? Nee, Quatsch, das war irgendwie so im Erstgespräch, die hat mir dann was von Rentenpunkten erzählt.
Entschuldigung.
Rentenpunkte, dachte ich mir, ey, mit Anfang 30, wenn mir das jetzt so, weißt du, wenn mir das eine aus meinem Alter, so mit 50 und drüber irgendwie so sagt, ne, Rentenpunkte, da würde ich sagen, ja, okay, aber wenn mir das eine Anfang 30-Jährige erzählt, dann ist das, also das ist ja etwas Übernommenes. Das ist
musst,
ja
du, musst du in solchen Augenblicken auch mal Luft holen, bevor du dann die Antwort gibst, oder geht das dann relativ zügig, aber...
Naja, ich kann, also mit sowas gehe ich professionell um und kommentiere das, also lass das erstmal unkommentiert. Okay. Und im Coaching gehe ich auf solche Sachen ein. Ich sage aber jetzt nie, ey, das ist ja völliger Käsekuchen, sondern beim Thema Glaubenssätze,
ja, wo ich ja auch sehr viel
mit Klienten dran arbeite, spätestens beim Thema Glaubenssätze, also hinter sowas stecken ja irgendwo auch Geldblockaden oder können Geldblockaden stecken oder Versagensangst, Verlustangst, Scham, Schuldgefühle. Also es ist ja so komplex, allein das Thema Mindset, mentale Ausrichtung, Erfolgsblockaden und, das ist ja also wirklich ein Buch mit 7000 Siegeln. Auch das ist ja viel, was die Menschen blockiert, sich selbst, ihre Berufung, ja, ihr eigenes Potenzial zu leben. Ich finde, das klingt auch immer so komplex, lebe dein Potenzial. Das ist aber tatsächlich, also, und was ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, und ich bin ja nun auch mit Mitte 40 in die Selbstständigkeit gesprungen, also mich haben ja damals alle für wahnsinnig gehalten, wie kannst du aus dem sicheren System rausgehen? Da habe ich immer gesagt, das sichere System, aus dem ich gerade rausgekickt wurde. Also mein Gehalt war auch sehr charmant und ich hatte einen 5er BMW als Firmenwagen. Aber sicher ist, dass nichts sicher ist. Und jeder hat gesagt, das kannst du doch nicht machen und selbst und ständig. Und dann hast du so viel Verantwortung. Das ist ja das, wo die meisten, glaube ich, Angst vor haben, vor der Vollverantwortung. Weil als Selbstständiger bist du natürlich voll verantwortlich für all dein Handeln, für all dein Tun, für deine Entscheidungen. Da bist du verantwortlich. Und da hatte ich anfangs auch so meine Probleme, wo ich mir dachte, oh Scheiße, jetzt musst du ja wirklich für alles verantwortlich sein. Und dann triffst du natürlich auch die eine oder andere Fehlentscheidung. Und denkst dir dann so, ist ja die Frage, siehst du das dann als Scheitern, siehst du das als Fehler, Wie gehst du mit den Dingen um? Und für mich war aber damals, wo ich mir dachte, okay, ich wollte so brennend gerne Rennfahrerin werden. Und das haben mir meine Eltern, die haben gesagt, oh, keine ist so verrückt wie du und du bist wieder nur so speziell und ich komme aus einem Dorf mit 350 Einwohnern. Keine ist so verrückt wie du.
Okay.
Habe ich immer gehört. Du bist ein verrücktes Kind. Ja, natürlich kannst du dann nur den Glaubenssatz entwickeln, ich scheine einen an der Waffel zu haben. Und dann dachte ich mir, bei der Selbstständigkeit, weil ich da echt ein Jahr lang rumgeeiert habe, mache ich nicht, traue ich mich nicht, wo ich mir dachte, okay, mal angenommen, ich sitze mit 70 auf meinem Bänkchen und gucke mal auf mein Leben zurück. Möchte ich mir dann sagen, ja, Rennfahrerin bist du nicht geworden, weil das macht ja keiner und selbstständig hast du dich auch nicht gemacht, weil es wäre viel zu hohes Risiko und keine Sicherheit und kein dies und kein jenes und dafür musst du ganz viel selbst und ständig arbeiten. Was wäre für mich schlimmer, es nicht probiert zu haben oder es probiert zu haben. Und deshalb auch einfach mal machen, es könnte gut werden. Das ist wirklich so eines meiner Leitmottos. Dann dachte ich mir, na, es wäre für mich viel schlimmer, würde ich mit 70 auf meinem Bänkchen sitzend auf mein Leben zurückgucken und sagen, ja, also ich hatte ja mal Träume, aber die habe ich aus Sicherheitsgründen nicht gelebt. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte scheitern können. Und oder sage ich, okay, ich probiere es und auch wenn ich scheitere, ja, dann weiß ich, wie man es nicht macht. Dann muss ich mir Strategien überlegen, wie ich es anders besser machen kann. Kurzum, mir wäre es schlimmer gewesen, es nicht versucht zu haben, als es zu versuchen und möglicherweise zu scheitern.
Ich habe mir früher immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwann mal das Zeitliche segne und vielleicht habe ich ja Glück und statt in die Hölle zu fahren, komme ich nach oben und stehe dann irgendwann vorm großen Tor und Petrus macht mir die Tür auf und fragt dann, na mein Junge, was hast du denn so gemacht in deinem Leben? Und dann antworte ich ihm, ja, also ich habe dann Schule, Ausbildung, Bundeswehr und dann bin ich in den Job reingerutscht und das war's. Und das habe ich mir so durch den Kopf gehen lassen. Man muss dazu sagen, mit meiner kleinen Zeitung, die ich hier habe, ich schreibe sehr, sehr viele Todesanzeigen. Der Tod ist hier ein Begleiter bei meiner Zeitung. Klingt es hart, ist so. Mhm. Zumal zweitälteste Stadt Deutschlands, älteste in Hessen, da kommt das häufiger vor. Und dann hast du wieder die Situation oben am großen Tor und liest dann auch viele von diesen Biografien. Ich kenne ja die meisten Menschen hier. Und dann weiß ich, was haben gerade die Älteren gemacht? Und dann siehst du, dass du sowas von wegen Schule, Ausbildung, bla bla bla. Und dann bin nur noch da geblieben und möglichst nicht mehr. Ein Horror. Und das war für mich auch so ein Punkt. Und dann habe ich mal zusammengezählt und habe mir Gedanken darüber gemacht, du hast das vorhin gehabt mit den Wechseln. Ich habe früher meine Jobs alle 3 Jahre gewechselt. Mhm. Ne, weil es einfach nicht mehr ging. Ne, und weil einfach irgendwas. Ich habe immer aus Routine alle 1 bis 2 Jahre damals mit einem Journalist im Fachorgan eine Anzeige geschaltet und habe dann geschrieben, was ich halt zu bieten habe und wo ich gerne hingehen würde. Nur einfach, um zu gucken, wie der Markt war. Und dann kam die Wende und dann, ja, nach der Wende gab es eine Explosion und dann hat sich das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Naja. Aber gelandet bin ich im Endeffekt mit deutlich mehr Arbeit, deutlich weniger Geld, sage ich mal, aber in der Selbstständigkeit. Aber wieder der Punkt, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache eigentlich. Und die Welt dreht sich in der Selbstständigkeit viel schneller als im Angestelltenverhältnis, ist meine Erfahrung, weil du halt auch dich drehen musst und es auch gerne machst, weil A, du siehst gerne die Erfolge und B, du entwickelst dich und wenn du dich nicht entwickelst, dann gehst du halt mit der Zeit im doppelten Sinne des Wortes. Ne?
Genau, gehst du mit der Zeit oder gehst du mit der Zeit?
Genau, richtig. Also das trifft ja auf die Selbstständigen dann ja doppelt und dreifach so viel zu. Ich hätte mal eine Frage. Du kennst das bestimmt, diese Situation. Du sitzt abends vorm Fernseher und machst das gemütlich, guckst dir vielleicht durch Zufall oder aus Versehen eine Arztsendung an und dann beschreiben die jetzt diese und jene Krankheit. Da gibt es ja dann das Phänomen, dass ein Großteil der Menschen, die solche Sendungen sehen, dass sie wirklich dann im Pulk am nächsten Tag zum Hausarzt wetzen, weil sie davon überzeugt sind, sie haben jetzt genau diese und jene Krankheit. Das nimmt dann ja rapide zu. Da kann jeder Hausarzt ein Lied von singen, dass er dann am nächsten Tag das ausbaden darf, was am Abend vorher im Fernsehen lief. Jetzt gehen wir mal davon aus, es hat doch der eine oder andere hier diese Episode mit dir jetzt gehört und vermutet jetzt auch, das stimmt bei mir, das stimmt bei mir, das stimmt bei mir. Ich glaube, ich bin auch hochsensibel, ich bin auch ein Scanner und wie gehe ich denn damit jetzt um? Kannst du grob Ansatzpunkte geben? Was muss man sich fragen, um dann vielleicht wirklich sich die Frage zu beantworten, also zumindest mal vorzubeantworten, woran erkennt man wirklich in 2, 3 Selbstfragen oder Punkten einen Hochsensiblen, einen Scanner? Geht das überhaupt? Kann man das so runterbrechen oder ist das jetzt zu pauschal? Gibt es da so einen roten Faden?
Also die Merkmale von Hochsensiblen oder von Scanner-Persönlichkeiten.
Genau. Woran kann man für sich selbst feststellen? Okay, ich komme da zumindest schon mal in die Schlagweite. Das würde bei mir einiges erklären und vielleicht sollte ich mich da mal ein bisschen in das Thema vertiefen.
An der Stelle müsste ich natürlich, Achtung, Werbung sagen, die Leute sollen mal bei mir auf die Website gucken, weil da habe ich sehr viel drauf, worin sich eine hochsensible oder eine Scanner-Persönlichkeit erkennen kann. Es sind ja ungefähr 20-30% der Menschen sind hochsensibel. Hochsensible zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach viel stärker über die Sinne hören, riechen, schmecken, tasten, sehen und wahrnehmen. Also hochsensible, das kann von Feinfühligkeit bis zur Hellsichtigkeit gehen. Ich habe auch momentan eine ganz junge Klientin, die sieht andere Wesen. Jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ein bisschen spooky. Also grundsätzlich ist als Hochsensible, wenn man geschmacksempfindlicher, geruchsempfindlicher, geräuschempfindlicher ist. Das sind so Indizien, dass ein viele Menschen lauter Lärm eher stressen oder schneller stressen. Es kann auch bis hingehen zu, dass du Emotionen von anderen Menschen wahrnimmst, die gar nicht da sind. Also Hochsensible haben eine sehr ausgeprägte Empathie. Eine HSP geht in einen Raum und kann in kürzester Zeit sagen, wie hier die Schwingungen sind, wer mit wem kann oder nicht kann, was sich stimmig anfühlt, was sich nicht stimmig anfühlt. Die haben ein Gespür für Konflikte, für Unstimmigkeiten. Die suchen das Stimmige, die wissen, was funktioniert oder was nicht funktioniert.
Okay.
Und vielbegabte sind halt, das sind so Tausendsasser, Generalisten. Heute werden ja überall die Spezialisten gesucht, Scanner sind Generalisten. Also die können von allem etwas, sie können auch bei allem mitreden, sind aber keine Taucher. Also die sind einfach vielseitig begabt. Und das kann auch in völlig unterschiedlichen Kategorien sein. Die kennen sich aus in Physik, in Biologie, bei Sprachen, bei Tanzen, beim Malen, beim Fotografieren. Die können einfach von allem ein bisschen. Ja, und im Arbeitsleben werden natürlich die Spezialisten gesucht. Ich sage nur immer, den Generalisten gehört die Zukunft, weil die sind nicht durch KI oder Roboting austauschbar. Und Scanner haben eher Entscheidungsschwierigkeiten. Sind halt von allem schnell begeistert, Feuer und Flamme. Ich sage immer, das sind Ideenproduktionsgenies. Die produzieren Ideen am laufenden Band, 95% davon setzen sie nie um. Und das ist ein Frustpotenzial für Scanner, weil die glauben, sie müssten dann auch alle Ideen und alle Projekte umsetzen. Also das kann sein, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt ein Regal bauen und dann muss ich noch 3 Sprachen lernen. Und ich interessiere mich aber auch ein bisschen für Astrologie. Und dann habe ich jetzt noch einen Kurs in Sternwarte und hast du nicht gesehen, gefunden. Also ein Scanner interessiert sich ja für alles und fuchst sich auch überall so ein bisschen rein, bis er das Gefühl hat, jetzt weiß ich das. Und dann verliert das Interesse und dann zieht er weiter. Scanner langweilen sich schnell, weil die durchdringen halt in Rekordzeit Dinge. Die arbeiten auch schneller. Ich habe viele Kunden, das kenne ich auch von mir selbst, du bist halt nach 4 Stunden mit dem fertig, wo andere 8 Stunden dafür brauchen. Und dann denkst du so, ja, und jetzt? Von daher sind auch, und bei Hochsensiblen ist es auch so, und die sind natürlich dann hervorragend darin, sich selbst vor den Karren zu spannen, weil die suchen sich dann Aufgaben. Oder sie leiden an einem schlechten Gewissen, weil sie dann sagen, ich bin eher fertig und wieso brauchen meine Kollegen viel länger oder wieso machen die noch Überstunden? Scanner haben zack Lösungen, die können aber nicht sagen, woher die Lösung ist, aber die ist meist sinnhaft und auch stimmig. Und ja, dann ist es nur so, wenn du hast ja so, also jetzt gerade auch wenn du hochsensible Scanner-Persönlichkeit bist, dann hast du ja so 2 Seelen in der Brust. Der Scanner ist so der Macher, der Vollgas gibt und in allem ja gar kein Problem bei der Umsetzung sieht. Das machen wir alles hier noch links und rechts, machen wir auch noch mit. Aber die HSP überfordert das. Dann wiederum, was beide kennzeichnet, sowohl der Scanner als auch die HSP, wenn die sich langweilen, dann fangen die an, sich zu zerstreuen. Und durch die Zerstreuung kommt die Verzettelung und durch die Verzettelung kommt bei der HSP dann die Überforderung und der Scanner verliert sich dann in seinen ganzen Ideen und fühlt sich am Ende auch schlecht.
Ja, geht das bei denen überhaupt, dass sie sich langweilen können oder finden die nicht in jedem Grashalm, der denen vor die Nase kommt, gleich ein Aufgabengebiet?
Nee, weil Scanner haben ja einen Intellekt, der stets gefüttert werden will. Und beide, sowohl hochsensibel als auch vielbegabte, ja, die hinterfragen sehr, sehr viel und intensiv so die Dinge und auch den Sinn des Lebens. Mhm. Ja, das sind so Hinterfrager. Und ich sage es immer, wenn ich so im Privaten, wenn ich mich dann irgendwie, also so Smalltalk oder übers Wetter unterhalte oder halt so seichte Themen, wo ich sage so, gibt mir jetzt also gar nichts. Ne? Jetzt kannst du natürlich auch nicht immer nur über den tieferen Sinn des Lebens irgendwie so reden. Das ist schon klar. Aber so, was Kenner brauchen, das ist einfach dass dieser geistige Intellekt einfach permanent gefüttert wird.
Das wäre auch ein Titel für einen Podcast. Füttere den Intellekt. Ja, genau. Okay, worauf sollte man noch hinweisen? Gibt es einen Punkt, der ein bisschen beleuchtet werden sollte?
Wenn ich mich jetzt in solchen Beschreibungen wiedererkenne, es gibt ja sehr viel Literatur, also Bücher über Scanner-Persönlichkeiten oder auch über Hochsensibilität. Da kann ich mich natürlich einlesen. Und wenn ich Lust drauf habe, die Abkürzung zu nehmen, dann kann ich mir natürlich einen Mentor nehmen. Das ist auch so erfahrungsgemäß. Ich habe das auch nicht. Ich habe auch 3 Therapien seit meines Lebens hinter mir, gerade noch so in Verbindung mit meiner chronischen Autoimmunerkrankung, die ich habe. Hieß es halt auch immer, Sie müssen mal zum Therapeuten, damit Sie Ihre Krankheit annehmen. Also gut, dann habe ich das gemacht. Habe ich alles gemacht, was man mir sagte, habe ich aber keinen Erfolg drin gesehen. Und es hat mir keiner der Therapeuten irgendwie mal so Hochsensibilität oder Fehlbegabung irgendwie gesagt. Also im Gegenteil, die haben dann eher gesagt, naja, sie haben mal gesagt, so Depression, Familie. Ja. Vielleicht neigen sie ja auch zu Depression. Also zack, hatte ich den Stempel der Depression. Und das ist auch gerade so ein bisschen die Gefahr bei Hochsensiblen. Sehe ich auch bei vielen Klientinnen, dass die parallel in Therapien sind. Und wenn ich sie dann im Coaching habe, wo denen dann so die Lichter aufgehen und sagen, ich habe ja gar keinen an der Waffel. Und ich bin ja auch nicht zu dünnhäutig und ich bin ja nicht zu dies und zu jenes. Also da fällt es so wie Schuppen von den Augen. Und also ich kann mir selbst helfen mit Büchern. Ich kann mir professionelle Hilfe suchen. Das ist vielleicht die Abkürzung.
Ja, oder man geht auf deine Homepage und sucht einen Kontakt mit dir oder wartet, bis dann irgendwann jetzt im Frühjahr oder Sommer dein Podcast rauskommt. Ich meine, darf ich es verraten?
In den nächsten 2-3 Wochen kommt er raus.
In den nächsten 2-3 Wochen. Also gut, das heißt, der ist ja dann ungefähr draußen Mitte, Ende April, also dann, wenn auch dieser Podcast online ist, weil den habe ich ja ein bisschen im Voraus produziert. Und ja, dann also direkt auf deine Homepage. Und sagst du nochmal ganz kurz, ich habe es jetzt leider hier nicht notiert, wie heißt die nochmal? Ich habe sie hinten in den Shownotes mit drin, aber sicherheitshalber nochmal für die Ohrleute.
www.bettina-reuss.de.
Richtig, wollte es nur checken. Du hast bei deinem Podcast, hast du mir letzte Woche im Seminar verraten, du hast ja ein bisschen vorgearbeitet. Wie sortiere ich das denn ein? Also ich habe mit vielen Leuten zu tun, die Podcasts produzieren, aber ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, er hat mal so ganz kurz die ersten 30 Folgen im Voraus konzipiert.
Ich habe die Überschriften geplant. Ich habe mal die Überschriften geplant.
Oh, okay, das relativiert es etwas. Ich dachte, du hättest sie schon praktisch.
Als kreativer Scanner setze ich mich natürlich hin. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Futter, weil ich habe sowohl ein Booklet über Scanner-Persönlichkeiten und ein Booklet über Hochsensible und habe da natürlich einiges an Futter, was ich da verwerten kann. Und ich sag mal, ich mache auch viel rund um die Themen Mentaltraining. Ja, also da kannst du ja, ich glaube, alleine 100 Podcasts irgendwie. Was habe ich mir gestern wieder aus einem Coaching rausgeschrieben? Anpassung. Also Stressquelle anpassen. Die Menschen neigen ja zu anpassen. Also ich glaube, da kannst du noch eine halbe Stunde drüber reden. Warum passt sich der Mensch überhaupt an?
Entschuldigung, jemand, der in zu deiner Klientel passt, kann der sich überhaupt anpassen oder ist das Anpassen nicht? Da muss ich einfach nachfragen, sorry. Ist das nicht für den einen ein Verbiegen bis zum geht nicht mehr, oder?
Ich kenne weniger, die Hochsensiblen tun es eher, weil die schlechter Nein sagen können. Also das kenne ich aber auch von mir früher. Ich hatte zwar so im Vertrieb und ich war ja Zeit meines Lebens als Frau, habe ich technische Produkte in der Männerdomäne verkauft. Mhm. Und das war schon cool. Da konnte ich mich auch selbst ganz gut trainieren, vor allen Dingen in Körpersprache. Und da hatte ich schon einerseits eine große Klappe und andererseits habe ich mich unheimlich verbogen und angepasst, so aus dem, ich will es allen recht machen, so everybody's darling, so everybody's darling. Ich möchte doch von allen gemocht werden, ja. Ich sage doch nicht Nein zu etwas oder ich sage doch nichts Negatives, weil dann könnte man mich ja nicht mehr mögen. Das ist ein Hauptproblem, was ich ungefähr bei 90% meiner Klientel habe, die sich weniger gut abgrenzen können, weil die nicht Nein sagen. Hochsensible sind ja nun auch die perfekten Zuhörer. Heißt, da können sich dann auch Menschen, die sich jetzt gerade mal richtig mit Verlaub auskotzen wollen, da hört eine HSP halt 2 Stunden zu. Mhm. Der andere ist dann leer und haut wieder ab. Und die HSP sitzt dann da mit dem ganzen Problemhaufen. Und,
ja, also heißt das also, HSP dürfen keine Coaches werden und oder keine Therapeuten, weil die sonst die ganze Last ihrer Klienten mitnehmen, mit nach Hause nehmen?
Bei Therapeuten, also bei Therapeuten, Hochsensible in der Therapie würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dahinter machen, weil das also sehr viel Disziplin erfordert. Das ist meine urpersönliche Meinung. Dass wenn jetzt bestimmte Leute das hören, würden die vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was redet die da? Also das ist meine urpersönliche Meinung, weil man sich als HSP weniger gut abgrenzt und du nimmst einfach alles mit. Also ich sage ja auch, wenn ich jetzt die Leute im Coaching habe, so Morgenabend-Rituale und Routinen einzuführen, ja, dass ich die möglichst als HSP die letzten 2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, keine Nachrichten gucke. Weil das nehme ich mit und das wird nachts verarbeitet und entsprechend ist dann auch die Qualität meines Schlafes. Generell sage ich bei Hochsensiblen, achte ein bisschen darauf, was du konsumierst an Informationen. Und wir sind ja mittlerweile alle mehr oder weniger Cyberzombies. Den Begriff habe ich aus dem Buch der 5-Uhr-Club, Cyberzombies. Wir sind abhängig von unseren Handys. Also da gehört jeder dazu. Ich habe letztens das Buch gelesen, dann dachte ich mir, ach du Schande, ich bin auch einer, ich bin auch ein Cyberzombie. Mhm. Wann hat man dieses Handy nicht in der Hand? Mit einem Wisch links, rechts, oben, unten. Das ist, also da hat Apple, Google und wie sie alle heißen, die Psychologie des Menschen perfekt genutzt, um uns von diesen Geräten abhängig zu machen. Und gucke ich morgens als erstes schon aufs Handy und lese mal irgendwie die Schreckensmeldungen, nehme ich die abends mit ins Bett und das wirkt sich einfach aus. Und deshalb auch wieder zurückzukommen auf Hochsensible in der Therapie, kommt auf die Gesamtpersönlichkeit an. Mhm. Und im Coaching-Bereich, das sind im Grunde sind es die perfekten Coaches und perfekten Therapeuten, weil die einfach intuitiv, hochintuitiv arbeiten und somit anderen auch sehr exzellent helfen können. Das ja, Problem ist dann immer ein bisschen die Abgrenzung.
Genau, wo ist die Abgrenzung? Was nimmst du nachher von mit? Na, denn dem anderen geht es besser und du läufst nach Hause und die Wirbelsäule ist geknickt. Ne?
Deshalb bin ich für mich persönlich gesehen mehr im Motivationsbereich unterwegs und sage, ich motiviere, ich erkenne zwar die Schwachstellen und gehe dann sofort in die Lösungsorientierung, also weg vom Problem hin zur Lösung. Das Problem kennt man ja in der Regel schon seit Jahren. Hm.
Apropos Problem, ich glaube, du hattest jetzt gleich einen Termin und mir knurrt der Magen. Okay. Bettina, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges fehlen sollte, würde ich mich bei dir bedanken. Ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Gibt viel, viel, viel zum Nachdenken, zum Nachlesen und ja, herzlichen Dank. Alle Notizen, alle Kontaktdaten zu dir in den Shownotes. Also nochmal Podcast, Homepage, Kontakt, alles da. Wenn du was vergessen hast, liefer mir es nach und dann kommt das damit rein, damit unsere Hörerinnen, Zuschauerinnen auch komplett bedient werden, wenn sie jetzt Fragen haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen genauso viele Fragen jetzt aufgeploppt sind wie bei mir.
Ja, es ist halt einfach sehr komplex, diese Themen. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch 3 Stunden reden und da wird mir auch noch immer etwas einfallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir, lieber Ralf.
Danke ebenfalls.
War mir eine Freude und Ehre. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Vielleicht nehme ich dich demnächst dann auch mal mit rein, so als Scanner.
Ich könnte dir noch ein paar Geschichten erzählen, ja.
Ja, dann lass uns noch einen Re-Podcast machen.
Gerne. Bettina, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und ja, bis die Tage, ne?
Dir auch. Danke dir. Danke. Ciao.
Ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.